Ja, kommen wir zur Predigt. An dieser Stelle möchte ich kurz Danke sagen, und zwar an die Gemeinde von uns als Pfadfindern, dass uns das Vertrauen entgegengebracht wird, dass wir das hier machen können. Vielen Dank dafür. Unser Predigttext heute steht im Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 21 bis 30. Bevor ich lese, einen kurzen Blickpunkt, wo wir uns gerade befinden. Jesus und seine Jünger sind gerade in Jerusalem. Es ist so am Ende des Lebens Jesu, ist kurz vor seinem Tod. Und Jesus ist mit seinen 12 Jüngern, will ein hohes Fest der Juden feiern, das Passamahl. Sie sind versammelt in einem kleinen bzw. einen großen Raum, der ist ein bisschen gepolstert. Sie liegen da um den Tisch und essen gemeinsam. Kurz vorher war auch noch die Fußwaschung, wo Jesus seinen Jüngern geboten hat, einander zu dienen, und das in Liebe. Und danach, nach diesem Ereignis, was ich gleich lesen werde, wird die Festnahme von Jesus folgen, unter anderem. Ich lese Johannes 13 nach der Elberfelder Übersetzung. Ich fange bei Vers 20 an, damit wir wissen, worum es geht. Jesus ist im Kreis seiner Jünger. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Die Jünger blickten einander an, in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. Diesen winkte nun Simon Petrus zu erfragen, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener lehnte sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es, für den ich den Bissen eintauchen und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen, dann fuhr der Teufel in ihn. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, tu schnell. Keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies gesagt hatte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sage, kaufe, was wir für das Fest benötigen, oder dass er den Armen etwas geben soll. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus, es war aber Abend. Wir wollen in der Stille darum beten, dass wir Gottes Wort hören und verstehen. Vater, ich danke dir für all die Gedanken, die du mir bei der Vorbereitung gegeben hast. Ich bitte dich, lass meinen Mund deinen Ruhm verkündigen. Ich bitte dich, gib mir klare Worte, um das zu sagen, was in deinem Wort steht und was du für gut heißt. Amen. Judas. Judas bewegt mich. Ich finde, Judas ist eine oder wenn nicht sogar die tragischste Person, die wir in der Bibel finden. Er ist so nah dran an dem Leben, er ist so nah dran an der Wahrheit, er ist so nah dran an einer erfüllenden Gemeinschaft, er ist so nah dran an Jesus und doch verpasst er das Ziel mit so einer rasanten Geschwindigkeit, dass ich mich frage, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass jemand das alles erlebt, was Judas erlebt hat? Diese erfüllende Gemeinschaft, diese klaren Worte von Jesus, die mitten ins Herz treffen und am Ende diese radikale Entscheidung trifft, Jesus ans Messer zu liefern. Wie kann das sein, dass auf der einen Seite so viel Gutes in seinem Leben ist und auf der anderen Seite so viel Böses am Ende rauskommt. Ich finde, in Judas Leben ist so eine Spannung und so ein Gegensatz, wo ich am Anfang nie so richtig wusste, was ich dazu eigentlich sagen soll, weil ich es selber nie verstehe. Aber nach einigen Gedankenwälzen und andere Predigten anhören und lesen, habe ich gemerkt, dass mir Judas doch ähnlicher ist, als ich dachte. Und wahrscheinlich auch mehr, als mir lieb ist. Wir schauen uns Judas mal näher an. In der Bibel findet man keine richtige Geschichte, wie Judas berufen wurde. Allerdings muss er schon ziemlich zeitig dabei gewesen sein, weil er gehört zu den 12 Aposteln. Das ist dieser engste Kreis von Jesus. Das sind die, denen Jesus gelehrt hat, denen Jesus alles anvertraut hat, was er wusste. Das ist der engste Kreis, die um ihn rum sind. Und er war mindestens 3 Jahre mit ihm unterwegs. 3 Jahre ist quasi ein Intensivstudium. Ich studiere Bauingenieurwesen und habe gerade 3,5 Jahre hinter mir und fange jetzt so langsam an zu verstehen, in welche Richtung es geht. Aber ich bin nachmittags immer zu Hause. Das heißt, ich habe ungefähr 8 Stunden am Tag, wo ich mich damit beschäftige. Aber Judas, der hatte das den ganzen Tag. Der hatte immer Jesus um sich, immer eine gute Gemeinschaft, hatte immer guten Input. Vielleicht haben sie sich auch mal mit Petrus und Johannes über schlechte Witze unterhalten, aber im Grunde hat er immer dieses Vorbild Jesus vor Augen. Und er hat nicht nur dieses Wissen, was Jesus hat, aufgenommen. Er hat nicht nur gehört, was Jesus gelehrt hat, sondern er hat genauso gesehen, was Jesus tat. Er hat gesehen, wie Blinde sehend wurden. Er hat gesehen, wie Krankheiten geheilt wurden. Er hat gesehen, wie Jesus Tote zum Leben auferweckt hat. Und das vor seinen Augen. Er hat gesehen, wie 5 Brote 5000 Mann satt gemacht haben. Er hat gesehen, oder er war dabei, als die Jünger über den See Genezareth fuhren und vom Sturm hin und her geworfen wurden. Und Jesus kam übers Wasser gelaufen und hat dem Sturm befohlen und der Sturm wurde still. Das alles hat Judas miterlebt. Er hat es gesehen, er hat es selber erlebt. Er war dabei, als Petrus zu ihm gesagt hat, ich habe erkannt, dass du der Messias bist, dass du der Sohn Gottes bist. Und Jesus, und das finde ich persönlich sehr interessant, hat Judas auch mit ausgesandt, als er die 12 Jünger geschickt hat, um Kranke zu heilen und Geister auszutreiben. Judas war mit dabei. Und es steht nicht, alle Gruppen haben gut funktioniert, bei allen hat es gut geklappt, außer die bei Judas. Da hat es natürlich nicht funktioniert. Nee, es steht nicht da. Judas war einer von denen, die Kranke geheilt haben. Er hat quasi die Macht Gottes selber erfahren. Er hat gemerkt, das, was dieser Jesus sagt, das muss wahr sein. Es gibt eine weitere Geschichte, wo sich viele Menschen um Jesus an dieser Lehre, an dem, was Jesus sagt, Anstoß nehmen und sagen, das ist aber echt hart, was du sagst, Jesus. Mit dir will ich eigentlich jetzt nicht mehr gehen. Und sie verlassen ihn. Aber die 12 Jünger, die Jesus berufen hat, die bleiben bei ihm. Und darunter ist auch Judas. Hätte Judas ein arges Problem mit Jesus gehabt, hätte er doch hier schon sagen können, nee, Jesus, mit dir will ich nicht mehr. Wie kann es sein, dass man diese Zeichen und Wunder sieht, die Judas gesehen hat und am Ende doch zum Verräter wird? Das ist Judas. Wie viele Leute würden einiges dafür geben, um das zu sehen, was er gesehen hat? Ich möchte noch einen anderen Jünger mit ins Bild holen. Es gibt noch einen anderen Jünger, der Jesus verraten hat. Der, als es heiß wurde, als Jesus festgenommen wurde, die Jünger hatten keine Hoffnung mehr. Es geht um Petrus. Als er gefragt wurde von einer Frau, deren Meinung damals nicht viel galt, sag mal, du bist doch auch einer von den Jesus-Leuten, Petrus, oder? Und Jesus, nö. Wer? Von wem geht's? Jesus? Nö, kenne ich nie. Und das hat er 3-mal gemacht. Und Jesus hat ihm das auch vorher schon gesagt. Das ist wie wenn heute so ein richtiger Schrank gerade aus dem Fitnessstudio kommt und der kuscht vor so einem kleinen 7-jährigen Jungen. Der kriegt richtig Schiss in der Hose. Das ist Petrus, der vorher gesagt hat, Jesus, mit dir gehe ich in den Tod, mit dir reiße ich die Welt ein oder baue sie auf. Und diese beiden Geschichten nehmen so zwei völlig unterschiedliche Wendungen. Jesus hat beiden, Judas und Petrus, vorhergesagt, du wirst mich verleugnen, du wirst mich verraten. Judas verrät Jesus, er kann die Schuld nicht ertragen und er erhängt sich. Petrus verrät Jesus und er wird zum Leiter der ersten Christen. Wie Jesus sagt, er wird zum Fels, auf den Jesus seine Gemeinde baut. Was für eine Spannung. Warum diese zwei ähnlichen Situationen und zwei total unterschiedlichen Ausgänge? Und die Antwort auf diese Frage, warum, die ist ein bisschen versteckt, aber man findet sie doch in der Bibel. Und dafür muss man eine Methode anwenden, die Jesus selbst gelehrt hat, und zwar die Methode der Früchte. Wo es darum geht, anhand der Früchte erkenne ich, was es für ein Baum ist, ist logisch. Anhand der Früchte von Menschen erkenne ich, was ihn antreibt. Also was jemand redet oder was jemand tut, das zeigt mir etwas über den, der es tut. Das, was ich an dir sehe, was du sagst und was du tust, sagt mir etwas, was dich im Herzen antreibt. Und wir finden nicht viel von dem, was Judas sagt, aber wir finden eine Stelle und die möchte ich kurz beschreiben. Und zwar einer von denen, die Jesus auferweckt hat, der tot war und auferstanden ist, auferweckt wurde von Jesus, ist Lazarus. Und Lazarus lädt Jesus in sein Haus ein und seine ganzen Jünger mit ihm. Das heißt, wir müssen uns das vorstellen, wir sagen mal, das ist jetzt so ihr Haus, die liegen alle so in der Mitte, um die Mitte rum, in der Mitte ist ein Tisch mit ganz viel Essen drauf, sie unterhalten sich vielleicht, sie hören vielleicht Jesus zu, sie unterhalten sich vielleicht über die Politik Roms und was sie daran nicht so gut finden. Die Jünger alle mittendrin, Lazarus auch dabei, Martha geht umher, sie bringt den Leuten das Essen und räumt ab, was fertig ist. Und dann kommt Maria rein, aber nicht mit Geschirr, nicht mit Essen. Sie hat ein Fläschchen in der Hand, eine ganz kleine Flasche. Zuerst bemerkt sie keiner, aber sie geht so ganz langsam um den Tisch drumherum zu Jesus. Es wird so langsam ruhig, weil sie merken, Martha ist gerade draußen, Maria ist hier, es gibt aber kein neues Essen auf den Tisch. Was ist hier los? Komisch. Sie schauen zu, was passiert da gerade? Und sie sehen Maria. Und Maria schaut nur auf Jesus. Sie ist gerade angekommen bei Jesus. Sie kniet sich zu seinen Füßen und öffnet diese Flasche und gießt sie über Jesu Füße. Öl. Und zwar teures Öl. Und die Jünger sitzen drumherum, die Augen offen, verstehen nicht, was da passiert. Sie verstehen es einfach nicht. Sie sehen nicht diese Liebestat, die Maria da getan hat. Sie hat Öl auf seine Füße gegossen. Das ist eine Salbung. Das ist ein hohes Zeichen. Könige wurden in Israel gesalbt. Aber auch Tote wurden zum Begräbnis gesalbt. Und Judas kann es noch gar nicht glauben. Vielleicht war seine erste Reaktion, Thaddäus, hat er das wirklich gemacht gerade? Wir wissen es nicht, was er als erstes gedacht hat, aber wir wissen, was er gesagt hat. Und es zeigt uns viel über das, was Judas antreibt. Ich möchte Judas Reaktion lesen, Johannes 12, Vers 5 und 6. Judas sprach, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er hat nicht verstanden, worum es geht, aber sein Motiv scheint löblich zu sein. 300 Denare, ich habe es mal umgerechnet, bei einem Stundenlohn von 8 Euro macht das ungefähr 20.000 Euro. Also das ist nicht mal schnell hier eine Tafel Schokolade oder so. Das ist schon ein gut ausgestatteter Kleinwagen, der in Judas Augen da gerade voller Esse gegen die Wand gefahren wird. Und es geht weiter. Und da sehen wir eigentlich, worum es geht. Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Aha. Es ging also Judas nicht darum, um die Armen, die draußen sitzen. Jesus hat dieses Liebeszeichen gesehen von der Maria, hat gesehen, welche Bedeutung das ist. Aber Judas, das Einzige, was er gesehen hat, ist dieses kostbare Öl, was da gerade auf den Boden tropft, den ganzen Raum mit Duft erfüllt und dieses Geld, dieser Wert, es zerreißt ihm das Herz, weil er weiß, diese 20.000 Euro könnten in meiner Kasse liegen, weil ich die Kasse für die ganzen Jünger habe. Was könnte ich mir davon alles kaufen? Es sind wenige Worte von Judas und wir erkennen, was sein Problem ist. Sein Blick ist nicht auf Menschen gerichtet, nicht auf Jesus gerichtet, nicht auf die Liebe gerichtet. Sein Blick ist darauf gerichtet, auf das Geld. Judas hat ein arges Problem und zwar, sein Leben wird nicht von dem bestimmt, was Gottes gute Gedanken über ihn haben, was Jesus über ihn denkt, sondern sein Leben wird von dem bestimmt, wie kann ich mir Reichtum verschaffen. Ich möchte mal Petrus dazu vergleichen, weil auch Petrus hat Jesus verleugnet und auch Petrus hat viele Worte gesagt und davon möchte ich kurz ein Wort lesen. Und zwar die Situation ist hier, das hatte ich vorhin kurz angedeutet, es gab die Situation, wo ganz viele Jünger zu Jesus gesagt haben, mit dir will ich nicht mehr gehen, das ist mir zu krass, was du sagst. Und die 12 Jünger bleiben da und Jesus sagt, Johannes 6, Vers 67, da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus aber antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Petrus, kein unbeschriebenes Blatt. Der alte Haudegen, der immer das erste und meistens wahrscheinlich auch das letzte Wort hat, der immer vorschnell reagiert und wahrscheinlich auch ziemlich unpassend reagiert in den meisten Situationen. Aber wir können in sein Herz sehen, er will zu Jesus. Er will zu Gott, weil er weiß, Erfüllung finde ich nur bei Gott, finde ich nur bei Jesus. Petrus schaut auf Jesus, Judas schaut aufs Geld. Und was ich so bemerkenswert finde, bei der ganzen Geschichte von Judas, keiner der anderen Jünger merkt es, dass Judas ein bisschen eine andere Sicht hat auf die Dinge als die anderen Jünger. Als Jesus ihnen das sagt, dass einer von ihnen ihn verraten wird, da blicken die anderen Jünger einander an in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Was meint er da? Die anderen Evangelien schreiben, die Jünger sind betrübt und fragen, ja, bin ich es vielleicht? Den Jüngern, es war nicht so, dass die Jünger gesagt haben, als Jesus gesagt hat, einer von euch wird mich verraten, da ging es nicht, ja klar, logisch, das muss Judas sein. Der stand immer so ein bisschen am Rand, das mit den Kranken hat er bei den Uni geklappt und der war auch so ein bisschen komisch. Das muss Judas sein. Nee, das steht nicht da. Denn Judas war einer von ihnen, er hat genauso getickt wie die anderen. Und im Gegensatz, die anderen haben selbst überlegt, einer wird Jesus verraten, nicht, dass ich das am Ende bin. Judas fällt nicht auf. Judas gelingt das, alle zu täuschen und niemand versteht's. Und selbst als Jesus sagt, was du tust, tu schnell, versteht niemand, worum es geht, außer Judas und Jesus. Und das zeigt mir am Rande, es ist mir persönlich ist es möglich, allen eine gute und heile Welt vorzuspielen. Es ist mir möglich, alle zu täuschen, sodass alle denken, ich bin ein guter Christ. Dass alle denken, mein Leben, das richte ich auf Jesus aus. Aber Jesus schaut mir ins Herz und weiß, worauf ich schaue. Genauso wie er von Anfang an wusste, worauf Judas schaut. Eine Frage, die mir kommt, immer wieder beim Lesen kam, warum bleibt Judas bei Jesus? Das verstehe ich nicht ganz. Ich habe eine Idee, und zwar hat er ja durchaus schon gesehen, dass Jesus Macht hat, und auch Judas hat auf den Messias gewartet und hat gedacht, wenn dieser Jesus wirklich dieser König ist, dann wird er bald regieren in Jerusalem. Und wenn ich in seinem Kreis bin, dann wird er sich auch für mich auszahlen. Und er hat zum Schluss gemerkt, so wird es nicht. Er hat gemerkt, dieser Jesus, der wird nicht in Jerusalem als König enden, sondern er wird bitterlich sterben. Er hat Jesus ausgenutzt, um seine Gier, um seine Geldgier zu stillen. Und genau an dem Punkt komme ich ins Spiel. Ich merke, in meinem Leben gibt es Gedanken, die mich dazu auffordern, Gott auszunutzen. Die den Vorteil suchen in meiner Beziehung zu Gott. Die sagen, Gott hat Segen für dich, aber mach doch, was du willst. Der Segen bleibt. Gott hat dir eine Gabe gegeben, hoffe ich zumindest, Sachen verständlich rüberzubringen. Nutz das doch, um eine Predigt zu halten, damit alle Leute nachher dann zu dir sagen, Mensch, das hast du gut gemacht, und schön über mein Ego streicheln. Ich könnte Musik machen, damit alle denken, Mensch, der hat's drauf. Und ich kann dann mit stolzer Brust rausgehen und sagen, ich bin der King. Und solche Gedanken gibt's. Und ich merke, wie in mir Judas gegen Petrus kämpft. Wie ich auf diesen Ruhm schaue, nicht auf Geld, das ist, glaube ich, momentan nicht mein Thema, aber bei mir geht es eher um Ruhm. Was denken andere von mir? Und ich glaube, das geht vielen von euch auch so. Zum einen Judas, der auf diesen Ruhm schaut, zum anderen Petrus, der genau weiß, dieser Ruhm, der bringt mir nichts. Das Einzige, was mir im Leben was bringt, ist Jesus. Und Petrus hat diese Entscheidung getroffen, ich will zu Jesus gehören, ich will ihm nachfolgen. Und bei der Vorbereitung ist mir aus dem Lied, was wir eingangs gesungen haben, die zweite Strophe sehr wichtig geworden und sehr lieb. Es heißt in den ersten zwei Versen, allzeit bereit, dem zu entfliehen, was mir das Herz befleckt. Das macht mir Mut und es gibt mir Kraft, dem zu entfliehen. Gedanken und Taten, die ich habe und die nicht gut sind, die mir oder anderen schaden, ich muss das nicht machen. Ich kann versuchen, dem zu entfliehen. Das, was mir das Herz befleckt, das, was mich irgendwie trennt von Gott, weil Gott dieses Schlechte, das, was andere kaputt oder mich kaputt macht, das will er nicht. Darum trennt es mich, wenn ich es tue. Das befleckt mein Herz. Und jetzt die Frage, entfliehen, klingt anstrengend. Und ich denke, das ist es auch. Aber das Wichtige haben wir vergessen. Oder das Wichtige habe ich noch nicht erwähnt. Jesus hilft uns dabei. Weil er hat uns den Heiligen Geist gegeben und gibt uns Kraft, dem zu widerstehen, was uns irreführt. Ich kann zu Jesus kommen und sagen, hier, den Mist in meinem Leben ist es. Ich will dir dienen, aber es ist trotzdem da. Und Jesus nimmt es und ist gnädig. Und ich frage dich, wie gehst du mit Gedanken, Worten oder Taten in deinem Leben um, wo du feststellst, das ist nicht so, wie Gott es will? Was tust du? Wartest du ab bei Gedanken und guckst, was könnte passieren? Lässt du es vielleicht zu und sagst, guter Gedanke, dem gehe ich nach? Oder versuchst du zu entfliehen? entfliehen. Herr, du kennst meine Gedanken. Du weißt diese Begierde, die mich oft treibt. Herr, ich lege es vor dich hin und bitte dich, dass du mir dabei hilfst. Oder auch Jesus, vorhin habe ich schon wieder mit der Nachbarin über die alte Frau Meier gelästert. Herr, du weißt, ich will das nicht, aber es fällt mir so schwer. Und das ist ein ehrliches Abgang. Und das ist ein ehrliches Umgehen damit, mit dem, was in mir ist. Wie gehst du damit um? Hast du solche Sachen schon mal in deinem Leben festgestellt? Wartest du ab? Lässt du zu? Versuchst du zu entfliehen? Judas, seine Gedanken sind Worte geworden. Das Öl hätte teuer verkauft werden können. Nach den Worten sind Taten draus geworden. Er hat Jesus verraten, er hat die anderen betrogen, er hat die Gemeinschaft bestohlen. Ich mache Mut, die Gedanken mit Jesus zu teilen und ihm um Hilfe zu bitten, weil ich habe festgestellt, das ist das Einzige, was wirklich aus dieser Spirale, ich muss das tun, was ich denke. Das ist das Einzige, was mir daraus hilft. Und wenn ich feststelle, ich habe Worte geäußert, die andere verletzt haben oder gedemütigt haben, oder ich habe am Ende Taten vollbracht, die eigennützig sind, dann kann ich zu einem Bruder oder einer Schwester gehen und mit ihm darüber beten, mit ihm darüber reden, ihm das bekennen. Und Gott wird uns trotzdem annehmen. Und das ist das Starke, weil es uns nicht wie Judas geht, ich suche meinen eigenen Ruhm, sondern letztendlich will ich zu Gott, ich will zu Jesus. Judas schaut aufs Geld, Judas stirbt. Petrus schaut auf Jesus. Jesus wird zum Leiter der Gemeinde, zum Leiter der Gemeinde. Genau. Die zweite Strophe geht weiter zum Schluss. Gott zum lebendigen Eigentum sei Leib und Seele geweiht. Zu seines Namens Ehr und Ruhm allzeit bereit. Das ist, was ich will. Das ist, was ich denke, worauf es wirklich ankommt. Und das wäre ein guter Zeitpunkt, um jetzt hier einen Punkt zu setzen. Aber das Wichtigste habe ich mir für den Schluss aufgehoben und dauert auch gar nicht lange. Was mich am meisten fasziniert an dieser Stelle, an diesem Umgang, an diesem Abschnitt, in dieser Bezeichnung des Verräters, was mich am meisten fasziniert, ist Jesus. Ich möchte kurz den Vers 26 lesen. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihn dem Iskariot. Jesus sagt nicht zu dir, Judas, du verrätst mich, raus. Er stellt ihn nicht bloß. Die anderen kriegen nicht mit, dass Judas der Verräter ist. Die anderen denken die ganze Zeit, wer ist es denn jetzt? Die anderen werden nicht schlecht über Judas denken. Jesus lässt Judas die ganze Zeit bis zum Schluss die Tür offen, um seinem Plan abzusagen, Jesus zu verraten. Jesus reicht ihm das Brot. Und ich denke, man kann da sogar hineininterpretieren, ein Symbol für das Abendmahl. Nicht das Abendmahl, aber ein Symbol dafür, dass Jesus auch für Judas sterben will. Und Jesus auch die Schuld von Judas nehmen will. Jesus wirbt um das Herz von Judas. Er will diese Gemeinschaft mit Judas. Was ist das für eine große Liebe? Und Jesus sendet ihn auch mit den anderen Aposteln, Gutes zu tun, in seinem Namen. Obwohl er weiß, dieser Judas ist der Verräter. Und Jesus stellt ihn nicht hinten an. Er sagt nicht, hier, du kannst mal schnell abwaschen gehen. Oder, ja gut. Er gibt ihm eine große Aufgabe. Er hat die Kasse. Das ist eine Verantwortung für die ganze Gemeinschaft, die er hat. Was zeigt es uns von dieser Größe Gottes? Gott liebt seinen Verräter unbedingt. Gott sucht diese Gemeinschaft mit ihm. Und Gott ist gnädig, er verurteilt ihn nicht. Er sagt nicht, Judas, du bist falsch. Das sagt er nicht. Er sucht diese Beziehung. Ist das nicht ein wunderbarer Gott, der mir sagt, bei allem, was ich auch Blödes mache, Philipp, ich nehme dich an. Du bist mir wertvoll. Komm zu mir und ich kann dir weiterhelfen. Diesem Gott will ich gern gehören. Ich möchte schließen mit der letzten Zeile unseres Eingangsliedes. Der Heiland, unser Herzog, ist in Freud und Not und Streit. Herr Christ, auf dich vertrauen wir. Allzeit, allzeit bereit. Amen.